Herzlich willkommen zu Wortreich, dem Predigt-Podcast, in dem wir spannende Predigten zu biblischen Themen und Texten von verschiedenen Sprechern teilen. Tauche mit uns ein in die Welt der Bibel. Mach es dir bequem und lass dich von den Worten reich beschenken. Gottes Segen.
Sabbat Shalom. Schön, euch zu sehen. Schön, dass wir heute wieder gemeinsam Gottesdienst feiern können. Ellen White ist für uns als siebenten Tags Adventistin eine wichtige Person. Ich erinnere mich daran, vor einigen Jahren, 2016, neun Jahre ist es schon her, da war hier ein Symposium über die Gabe der Prophetie. War sehr interessant. Wir haben sehr interessante Vorträge gehört. Besonders erinnere ich mich an einen Vortrag von Bruder James R. Nix, der über die Hände von Ellen White gesprochen hat. Und eine der ganz wichtigen Dinge, die Ellen White mit ihren Händen getan hat, das war, dass sie geschrieben hat. Sie hat sehr viel geschrieben. Die meisten von uns kennen die Geschichte von ihr mit ihrer Ausbildung und so, dass sie bloß 3 Jahre zur Schule gegangen ist und deshalb man vieles nicht erwarten konnte. Aber Gott braucht ja keine fähigen Leute, sondern er befähigt willige Menschen. Und so war es eben auch bei Ellen White. Und sie hat viele Visionen von ihm bekommen und hat dann eben viel geschrieben. Bruder Nix hat damals erzählt von den Kindern und Enkeln, woran denken sie, wenn sie an ihre Oma denken? Und dann haben die bloß immer gesagt, writing, writing, writing. Schreiben, schreiben, schreiben. Ellen White hat ständig geschrieben. Unglaublich viel. 24 Bücher, 200 Broschüren und Traktate, 5000 Zeitungsartikel, 35.000 Manuskripte. Alles in allem schätzt man, ganz genau weiß man es nicht, so größenordnungsmäßig 100.000 maschinengeschriebene Seiten. Und etwas, was aus diesem Schriftenwerk oder aus ihrem Schreiben ganz besonders heraussticht, das ist diese Buchreihe, die Entscheidungsserie, wird sie gerne genannt. Die meisten von uns, denke ich, kennen diese Bücher. Wie alles begann, ist das erste, Macht und Ohnmacht, gute Nachricht für alle, der Sieg der Liebe und letztendlich der Schatten vom Licht, vom Schatten zum Licht. Diese 5 Bücher hat sie geschrieben. Sie umfassen, diese 5 Bücher zusammen, mehr als 3100 Seiten. Also ein wirklich umfangreiches Werk. Und ich weiß nicht, wem es von euch aufgefallen ist, oder wer jetzt weiß, mit welchen Worten diese Bücher beginnen und mit welchen Worten sie enden. Das Interessante ist nämlich, dass diese umfangreiche Buchreihe mit 3 Worten beginnt und mit den gleichen 3 Worten endet. Nämlich mit den Worten, Gott ist Liebe. Und dieses Gott ist Liebe, das ist auch mein heutiges Thema. Ich möchte kurz diese Seite, die erste Seite lesen, in wie alles begann. Dort beginnt es mit den Worten, Gott ist Liebe. Sein Wesen und sein Gesetz sind Liebe, so war es immer, so wird es immer sein. Und schließlich im letzten Buch, Vom Schatten zum Licht, da beschreibt sie, wie der Zustand dieser Erde ganz zum Schluss sein wird, die neue Erde, wenn alles neu gemacht wird. Und dort endet dieses Buch und heißt es, der große Kampf ist zu Ende. Sünde und Sünder gibt es nicht mehr. Das ganze Universum ist rein. Eintracht und Freude durchdringen alle Bereiche der unermesslichen Schöpfung. Von dem, der alle schuf, strömen Leben, Licht und Freude durch alle Bereiche des grenzenlosen Raumes. Vom kleinsten Atom bis zum größten Weltenkörper verkündet alle lebende und unbelebte Natur in ihrer ungetrübten Schönheit und vollkommenen Freude, Gott ist Liebe. Und wenn Ellen White diese Buchreihe mit diesen drei Worten, Gott ist Liebe, beginnt und beendet, dann zitiert sie damit 1. Johannes 4, Vers 16. Im 1. Johannesbrief, 1. Johannes Kapitel 4, Vers 16, dort steht es, dort heißt es, und wir haben die Liebe erkannt und geglaubt, die Gott zu uns hat. Gott ist Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Was für eine wunderbare Botschaft. Gott ist Liebe. Und diese Liebe ist die Basis für alle unsere Hoffnung, die wir haben in diesem Leben. Diese Liebe ist die Basis für den Sinn unseres Lebens überhaupt. Dabei ist Gottes Liebe auf dieser Welt immer erkennbar. Ganz am Anfang, wenn wir zurückgehen in die Schöpfung und uns 1. Mose Kapitel 1, Vers 26 anschauen. 1. Mose Kapitel 1, Vers 26, dort wird diese Liebe schon sichtbar. Dort heißt es, und Gott sprach, lasst uns Menschen machen nach unserem Bild. Uns ähnlich. Gott, unser Schöpfer, er hat uns gewollt und er hat uns gemacht. Und dabei hat er uns nicht gemacht irgendwie minderwertig als Diener, als Sklaven, als Roboter. Nein, er hat uns so gemacht, dass wir ihm ähnlich sein sollen. Welch eine unbegreifliche Güte, welch eine unbegreifliche Ehre und Gnade. Wir sollten sein Bild, seine Majestät widerspiegeln. Ich denke mir, was hätte Gott mehr tun können? Womit hätte er uns mehr ehren können, als uns ihm ähnlich zu schaffen? Und dennoch ist es so, dass heute viele Menschen Gott ablehnen, dass sie Gott für streng, für lieblos, für rachsüchtig und was weiß ich alles halten. Sie haben von Gott eher das Bild, dass er über uns thront und nur darauf wartet, zu sehen, dass irgendjemand sündigt und dann mit der Peitsche reinzuhauen und die Menschen zu bestrafen. Wie ist es dazu gekommen? Wo wir doch sehen, dass Gott die Liebe ist. Nun, die Bibel endet nicht mit 1. Mose 1, Vers 26, sondern es geht weiter. Und schon auf der nächsten Seite, 1. Mose 3, Vers 1, tritt ein ganz anderer Akteur auf. 1. Mose 3, Vers 1, da heißt es aber, die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes, die Gott der Herr gemacht hatte. Und sie sprach zu der Frau, sollte Gott wirklich gesagt haben, dass er von keinem Baum im Garten essen dürft? Und mit diesen Worten sät die Schlange Zweifel. Zweifel an Gottes Wort. Und dann geht's weiter. Sie unterstellt schließlich Gott Ungerechtigkeit und Unaufrichtigkeit, wenn es in den Versen 4 und 5 heißt, da sprach die Schlange zu der Frau, keineswegs werdet ihr des Todes sterben, sondern Gott weiß, an dem Tag, da ihr davon esst, werden euch die Augen geöffnet und ihr werdet sein wie Gott und werdet erkennen, was gut und böse ist. Und diese Unterstellung, die war, wie wir heute sehen können, sehr effektiv. Bis heute sind sehr viele Menschen sehr skeptisch in der Beziehung zu Gott. Viele Menschen haben auch Probleme, mit den Berichten in der Bibel, ganz besonders im Alten Testament. Und ich glaube, wir müssen schon zugeben und müssen uns dessen auch bewusst sein, dass wirklich nicht wenige von den Berichten, die wir finden in diesen alttestamentlichen Seiten, naja, ich sag's mal vorsichtig, schräg klingen für uns heute, oder? Unfassbar. Wir können das kaum begreifen. Ich denke da an Berichte, zum Beispiel gerade in den Richterbüchern, am Richter, Kapitel 11, wo von Jephtha die Rede ist, der wegen eines unbedachten Gelübdes seine Tochter, die noch Jungfrau ist, opfert. Vermutlich. Ganz genau weiß man es nicht. Oder Richter 19, wo die Nebenfrau eines Leviten in Gibea in Benjamin die ganze Nacht über, ja, letztendlich zu Tode missbraucht wird. Und kriegt keine Hand danach. Es interessiert niemand, stört niemand. Bis dann dieser Levit eingreift und handelt und, ja, und dann sind alle plötzlich dagegen und dann wird die ganze Stadt ausgerottet. Also das sind Berichte, die sind schwer zu verdauen. Ich glaube, da geht es nicht nur Menschen, die das erste Mal Gottes Wort aufschlagen, so, sondern das ist nicht so einfach. Aber wir müssen uns dessen bewusst sein, das sind alles Dinge, die hat Gott ja nicht gewollt. Gott ist ehrlich und schreibt es in seinem Wort auf. Er kehrt es nicht einfach unter den Tisch. Aber das sind alles Dinge, die Gott nicht gewollt hat. Sondern sind das alles, was wir hier lesen und wo es uns die Haare zu Berge stellt, das sind eine Folge dessen, dass die Menschen sich eben von Gott abgekehrt haben. Sie haben heidnische Praktiken übernommen. Ich glaube, dass unsere Fantasie nicht ausreicht, was da alles passiert ist, bis hin zu Kinderopfern. Es ist doch überhaupt, das kann man sich nicht vorstellen, dass Menschen so etwas übers Herz bringen. Völlige Verrohung. Die haben alles Menschliche irgendwie abgelegt. All diese Dinge sind Gott ein Gräuel. Gott hat sein Volk gewarnt. Er wollte nicht, dass sowas passiert. Gott hat sein Volk gewarnt. Aber naja, sie haben nicht und wollten nicht auf ihn hören. Und nun wird all das, was sie in ihrer Ablehnung an schlimmen Dingen getan hat, Gott in die Schuhe geschoben. Ihm, der alle Menschen liebt und der mit jedem Einzelnen von den Menschen, die hier beschrieben sind, mitgelitten hat und mitleidet bis heute. Aber wir haben auch viele Berichte über Kriege, wo Gott nichts dagegen unternommen hat, oder dann eben auch, wo Gott selber den David unterstützt in seinen Kriegszügen und berät. Ja, und schließlich bis zu der Anordnung dieses Genozids an den Völkern Kanaans. In 5. Mose Kapitel 9, 5. Mose Kapitel 9 in Versen 1 bis 3. Da lesen wir: Höre Israel, du wirst jetzt über den Jordan gehen, damit du hineinkommst, um Völker zu überwältigen, die größer und stärker sind als du. Städte, groß und himmelhoch befestigt. Ein großes und hochgewachsenes Volk, die Söhne der Enakiter, die du kennst, von denen du auch Sagen gehört hast, wer kann vor den Söhnen Enaks bestehen? So sollst du heute wissen, dass der Herr, dein Gott selbst, vor dir hergeht. Ein verzehrendes Feuer. Er wird sie vertilgen und sie vor dir unterwerfen und du wirst sie aus ihrem Besitz vertreiben und schnell ausrotten, so wie der Herr es dir verheißen hat. Für unsere heutigen Ohren ist es unverständlich, grausam. Und deshalb lehnen so viele Menschen Gott ab. Was die meisten Menschen nicht sehen, wenn man das einfach nur so liest, dass Gott vorher jahrhundertelang Geduld hatte. Sein Volk musste 400 Jahre Sklaverei ertragen, einfach nur, weil Gott noch Gnade mit den Völkern Kanaans hatte oder ihnen noch gnädig war. In 1. Mose Kapitel 15, 1. Mose Kapitel 15, in den Versen 13 und 16 wird das beschrieben. Da sprach er, also Gott, zu Abraham: Du sollst mit Gewissheit wissen, dass dein Same ein Fremdling sein wird in einem Land, das ihm nicht gehört, und man wird sie dort zu Knechten machen und demütigen 400 Jahre lang. Und dann im Vers 16: Sie aber sollen in der vierten Generation wieder hierher kommen. Und jetzt die Begründung: Denn das Maß der Sünden der Amoriter ist noch nicht voll. Also Gott war gnädig mit den Menschen. Aber selbst 400 Jahre lang ist da nichts besser geworden. Und ich habe vorher schon darauf hingewiesen, die Praktiken, die dort praktiziert wurden, da würde es auch uns heute die Haare zu Berge stellen. Und keiner würde sagen, naja, okay, drücken wir mal ein Auge zu. Das war einfach zu viel. Zu viel des Guten. Gott handelt nicht willkürlich in all dem, was dann kommt, mit dem Volk Israel, das diese Völker vertreiben und ausrotten sollte. Gott handelt nicht willkürlich, sondern er lässt sehr lange Gnade walten. Aber irgendwann, und ich denke, das ist auch das, was unserem heutigen Rechtsempfinden entsprechen würde, irgendwann ist das Maß voll. Irgendwann muss Gott eingreifen. Und dann ist die Strafe gerecht, konsequent. Es ist nötig. Gott kann so einem Treiben nicht auf Dauer zusehen. Aber all diese Berichte, die führen dazu, dass Menschen Gott ablehnen. Es wäre immer ein zweiter Blick nötig. Ein zweiter Blick, der die Dinge hinterfragt, der die Zusammenhänge erkennen lässt und klar macht. Aber gerade dieser zweite Blick wird meistens eben nicht gewährt. Und so verzweifeln Menschen an diesen Berichten. Von der Schlange ist das schlau eingefädelt. Diese Unterstellungen, die sind effektiv. War schon bei Adam und Eva so. Bei der Eva unterstellt sie, dass Gott ihr erstrebenswerte Erkenntnisse vorenthalten will. Naja, wie erstrebenswert das war, das haben sie sehr schnell gemerkt, aber da war es leider schon zu spät. Das Problem mit Unterstellungen ist, die kann man nicht so einfach widerlegen. Da kann man nicht so einfach sagen, nein, das stimmt nicht. Ja? Wenn wir uns zum Beispiel das Buch Hiob anschauen. Im Buch Hiob, da sieht man das auch sehr schön. Kapitel 1. Hiob Kapitel 1 und dort die Verse 9 bis 11. Da haben wir auch so eine Unterstellung. Der Satan aber antwortete dem Herrn und sprach: Ist Hiob umsonst gottesfürchtig? Hast du nicht ihn und sein Haus und alles, was er hat, ringsum eingehegt? Das Werk seiner Hände hast du gesegnet und seine Herden breiten sich im Land aus. Aber strecke doch einmal deine Hand aus und taste alles an, was er hat. Lass sehen, ob er dir dann nicht ins Angesicht absagen wird. Aussage ist klar. Hiob ist nicht gläubig. Hiob ist ein Opportunist. Hiob sagt, wenn ich glaube, das zahlt sich aus. Also glaube ich. Ja? Das ist diese Aussage. Ich meine, Gott kannte das Herz des Hiob. Gott wusste, dass das nicht stimmt. Aber Gott und Satan waren nicht allein. Da waren noch die Gottessöhne. Ich weiß nicht, wer sonst noch alle da war. Die sehen nicht ins Herz oder sahen nicht ins Herz des Hiob. Sie haben nur gesehen, wie der Hiob sich verhält. Ja, der Hiob war ein sehr guter Mensch, das war keine Frage. Gott hat das vorher auch schon mal angesprochen. Aber wie schaut es in seinem Herzen aus? So unplausibel geklungen hat das, was Satan hier sagt, nicht. Ich meine, Hiob war extrem gesegnet. Also nach unseren heutigen Verhältnissen wäre er so ein Elon Musk etwa, was sein Vermögen anbelangt. Und so kann man schon sagen, naja, sein könnte das schon. Und wie soll man jetzt in so einer Situation die Wahrheit herausfinden? Wie kann man das herausfinden, so eine Unterstellung? Naja, beim Hiob war es einfach. Wir kennen die Geschichte und wir wissen, dass Gott es zugelassen hat, dass Satan ihm eben diesen Segen entzogen hat, aus dem der Hiob bisher gelebt hat und wie er dann eben gelitten hat. Um solche Unterstellungen, wie wir sie hier lesen, zu widerlegen, braucht es Zeit. Und es braucht oft sehr große Opfer. Durch sein Verhalten hat Hiob diesen Vorwurf, der ihm gegenüber gemacht wurde, widerlegt. Aber es war mit unglaublich viel Leid für ihn verbunden. Gott ist mit ähnlichen Vorwürfen konfrontiert. Auch von ihm sagt Satan, dass er selbstsüchtig sei, dass er lieblos sei, dass er seine Geschöpfe bloß unterdrücken möchte und so weiter. Und auch er kann diesen Vorwurf, diese Unterstellung nur durch sein Verhalten widerlegen. Und wie hat er das widerlegt? Naja, den einen Text haben wir gelesen, den brauchen wir ja gar nicht aufschlagen. Johannes Kapitel 3, Vers 16, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es einen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Dieser Text sagt, dass Gott die Welt liebt. Eindeutig. Und zwar nicht nur oberflächlich, nicht nur so ein bisschen, sondern so sehr. So sehr steht dort. Und wie viel ist so sehr? Wie viel ist so sehr? Jesus sagt in Johannes 15, Vers 13, Johannes Kapitel 15, Vers 13, dort sagt Jesus, was so sehr bedeutet. Johannes 15, Vers 13. Größere Liebe hat niemand als die, dass einer sein Leben lässt für seine Freunde. Und diese größte Liebe hat Jesus gezeigt. Diese größte Liebe hat Jesus bewiesen und auch gelebt bis zum bitteren Ende. Dabei hat diese Liebe ihn schon vor seiner Menschwerdung, vor seiner Geburt in Bethlehem zu unbegreiflichen, wie soll ich sagen, Dingen bewegt. Gott war bereit, Jesus war bereit, den Himmel zu verlassen. Die Anbetung, die Ehre, die er von Ewigkeit her von den Engeln empfangen hat, all das hat er beiseite gelegt. Und in Philipper 2, in den Versen 5 bis 8, finden wir diese bekannten Worte von Paulus, Philipper Kapitel 2, 5 bis 8. Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war, der als er in der Gestalt Gottes war. Jesus war Gott. Es nicht wie einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst. Nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen und in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden. Erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod. Ja, bis zum Tod am Kreuz. Jesus hat nicht nur seine Göttlichkeit abgelegt, ist uns Menschen gleich geworden. Er, der Schöpfer, ist nicht in diese Welt gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern nachdem er Mensch geworden war, ist er gekommen, um zu dienen. In Markus 10, Vers 45 sagt Jesus: Denn auch der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Ja, und noch mehr. Er wollte nicht über seinen Aposteln stehen, seine Nachfolger. Er war der Meister, keine Frage. Und doch wollte er nicht über ihnen stehen, sondern in Johannes 15, Vers 15 sagt er: Ich nenne euch nicht mehr Knechte, denn der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich Freunde genannt, weil ich euch alles verkündet habe, was ich von meinem Vater gehört habe. Und dabei ist all dies, was wir hier lesen, was Jesus getan hat, in seinem Leben nicht leicht gefallen. Von Geburt an wurde er verfolgt, bekämpft. Sein Leben lang wurde er missverstanden, abgelehnt von den meisten seiner Zeitgenossen. Seine Reinheit, die Reinheit seiner Person, seines Verhaltens war eine ständige Anklage für all seine Mitmenschen. Ja, und obwohl Jesus ganz Gott war, war er eben auch ganz Mensch. Er war ganz Mensch, was seine Gefühle, was seine Ängste anbelangt hat. In Lukas 22, wenn wir uns den Bericht anschauen, von Gethsemane, Lukas 22 und dort 39 bis 44, dort lesen wir, wie es Jesus gegangen ist. Und er ging hinaus, da geht es um Gethsemane, und er ging hinaus und begab sich nach seiner Gewohnheit an den Ölberg. Es folgten ihm aber auch seine Jünger. Und als er an den Ort gekommen war, sprach er zu ihnen: Betet, dass ihr nicht in Versuchung kommt. Und er riss sich von ihnen los, ungefähr einen Steinwurf weit, kniete nieder, betete und sprach: Vater, wenn du diesen Kelch von mir nehmen willst, doch nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Da erschien ihm ein Engel vom Himmel und stärkte ihn. Und er war in ringendem Kampf und betete inbrünstiger. Sein Schweiß wurde aber wie Blutstropfen, die auf die Erde fielen. Er, der Schöpfer, war bereit, alles auf sich zu nehmen, um uns zu retten, um uns zu erlösen. Er war bereit, sogar die Trennung vom Vater, die Trennung von Gott auf sich zu nehmen, sodass er am Kreuz letztendlich ausrufen muss: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Dieses Schlimmste, was passieren kann. Ich glaube, wir sind uns dessen oft nicht so bewusst, wie schlimm es ist, von Gott getrennt zu sein. Uns lässt Gott heute nicht allein. Er wendet sich heute nicht von uns ab. Aber diese Trennung, die Jesus am Kreuz von Golgatha erlebt hat, das ist das Schlimmste, was passieren kann. Das ist die Hölle. Das ist der zweite Tod. Denn nur die Menschen erleiden werden, die Gott abgelehnt haben. Wenn wir das alles betrachten, erkennen wir, dass die Liebe des Vaters und des Sohnes unbegreiflich sind, endlos sind. Gott war bereit, alles zu geben. Und nur Gottes grenzenlose Liebe kann sich so einen Erlösungsplan auch ausdenken. Und wir können nur staunen. Und das, was Gott uns anbietet, dieses Geschenk der Erlösung, mit Freuden und Dankbarkeit annehmen. Über die Jahrhunderte hat dieses Wissen um die Liebe Gottes und seine Erlösung Menschen zu tiefer Dankbarkeit bewegt. Jeder, der das erkannt hat, dem das bewusst geworden ist, war zutiefst ergriffen von dieser Liebe und Güte Gottes. Aber ich glaube, nun am Ende der Zeit will Gott uns noch mal ein Stückchen mehr von seiner Liebe offenbaren. Noch mal ein Tüpfelchen oben drauf setzen. Habe ich den Eindruck. Eben durch Ellen White. Durch Ellen White will er uns am Ende der Zeit zeigen, dass zum Beispiel seine ganze Schöpfung seine Liebe widerspiegelt und demonstrieren soll. In dem Buch Der rettende Weg auf Seite 12 steht Folgendes. Gott ist Liebe. Das kennen wir jetzt schon. Gott ist Liebe. Das ist die Botschaft, die auf jeder sich öffnenden Knospe und jedem emporsprießenden Halm geschrieben steht. Entzückende Vögel, die ihre fröhlichen Lieder durch die Lüfte klingen lassen, in vollendeter Schönheit gestaltete Blumen, die in zarten Farben erstrahlen und die Luft mit ihrem süßen Duft erfüllen, hochaufragende Bäume und Wälder mit ihrem üppigen Blätterwerk aus sattem Grün. Alle diese Dinge legen Zeugnis von der liebevollen und zärtlichen Fürsorge unseres Gottes ab, der sich wie ein Vater um uns kümmert und sich sehnlich wünscht, seine Kinder glücklich zu machen. Das allein ist schon eine wunderbare Botschaft, die uns noch tiefer die Liebe Gottes erkennen lässt. Gerade in einer Zeit, wo die meisten Menschen der Evolution huldigen, ist das eine wunderbare Botschaft, finde ich. Aber was alles übertrifft, das finden wir ein paar Seiten weiter, auf Seite 17. Eine ganz wichtige Botschaft, und ich glaube, dass die uns meistens nicht so bewusst ist. Ich wusste es auch nicht, war mir nicht so klar, ich war sehr überrascht, aber es hat mich bewegt. Dort heißt es nämlich, Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hergab. Er gab ihn nicht nur, damit er vorübergehend unter den Menschen lebte, ihre Sünden auf sich nahm und als Opfer an ihrer Stelle starb. Nein, Gott übergab Christus der gefallenen Menschheit endgültig. Er sollte sich so sehr mit ihnen solidarisch erklären, dass er sich mit den Interessen und Bedürfnissen der Menschen identifizierte. Er, der eins mit Gott war, ging eine so enge Verbindung mit den Menschen ein, dass diese Bande niemals wieder aufgelöst werden können. Darum schämt sich Jesus auch nicht, sie seine Brüder zu nennen. Wisst ihr, wie heißt es in den Mokassins von jemandem 14 Tage zu laufen, ist sicherlich ein wichtiger Punkt. Und es bedarf vielleicht auch einer großen Überwindung, so manches zu tun. Aber es für immer zu tun, bis in alle Ewigkeit, das ist eine andere Sache. Was für eine unbegreifliche Liebe zeigt sich doch darin, in der Menschwerdung, im Leben, im Sterben und vor allem darin, dass Jesus für ewig praktisch Mensch bleiben wird und dass er bis in alle Ewigkeit mit uns Menschen sich verbunden hat. Wahrlich, Gott ist Liebe. Amen.
Wir hoffen, dass diese Botschaft dich im Herzen angesprochen und zum Nachdenken angeregt hat. Wir freuen uns auf ein Wiederhören bei Wortreich, dem Predigt-Podcast.